Kürzer Lobpreis ist schwieriger zu predigen. Dann ist so ein Kaltstart. Aber mein Herz und mein Kopf heute Morgen ist so voll. Ich habe das Gefühl, wenn mich jemand antippt, dass ich explodiere. Und jetzt versuche ich jetzt alles in dem Maße an euch, ja, an euch weiterzugeben, dass ihr das auch alles aufnehmen könnt. Also wenn ich zu schnell spreche heute Morgen, liegt es daran, weil ich so viel sagen will. Ja, und wir haben doch so wenig Zeit. Ich habe gesagt, wir starten heute mit 42 Tage Leben für meine Freunde und es ist wirklich wichtig, dass jeder, der am Dienstagabend Zeit hat, auch am Dienstagabend dabei ist, weil die Predigt ist nur eine Säule und die zweite Säule ist wirklich, dass wir in Kleingruppen am Dienstag einen praktischen, lebendigen Austausch haben, Fragen stellen kann, man sagen kann, da habe ich Herausforderungen in meinem Leben und dass wir das miteinander teilen und dass wir vor allem auch Zeit haben, auch zu beten. Das gehört also zusammen und ihr bekommt noch was, ihr bekommt jeden Tag einen Impuls für eure persönliche stille Zeit. Das sind 42 kleine Impulse und heute Nachmittag kommt, also nach der Gemeindeversammlung heute Nachmittag, kommt schon der erste Impuls und dann bekommt ihr den jeden Tag. Es wird in der WhatsApp und in der Signalgruppe geteilt. Wenn ihr keines von beidem habt, kommt doch bitte auf die Anna zu, dann wird die Anna mit euch sprechen, wie ihr sonst die Impulse bekommen könnt. Aber das ist auch gut, wenn ihr die Impulse kriegt, weil die gehören einfach dazu und die Impulse, die sind ganz gut soweit, gell? Anna hat sie alle schon gelesen, ich habe so nur ein bisschen, der für heute ist gut, den kenne ich schon, genau. Okay, Folie 1, die Themenübersicht, damit ihr nochmal kurz seht, was alles kommt. Also, ich verbreite die Nachricht von Jesus Christus und heute ist das Thema aus Überzeugung. Und ihr seht dann, was danach so alles kommt. Und bevor wir über Methoden sprechen, bevor wir über verschiedene evangelistische Stile sprechen und so weiter, geht es heute Morgen natürlich erstmal um unsere Motivation, um unser Herz. Denn wenn wir das Herz nicht haben für Verlorene, dann werden alle anderen Predigten in dieser Reihe einfach verpuffen. Weil wenn ich nicht das Herz habe, das tun zu wollen, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich das machen möchte, ja, dann muss ich auch nicht wissen, was für Methoden gibt es und was ist vielleicht mein Stil. Alles steht und fällt am Anfang erstmal mit unserem Herzen, mit unserer Leidenschaft. Als ich mich in Anna verliebt habe und ich wusste, das ist die Frau für mein Leben, da habe ich versucht, alles dafür zu tun, um sie davon zu überzeugen, dass ich der richtige Mann für ihr Leben bin. Und dann musste ich ja auch noch ihren Vater überzeugen. Und ihr seht, das hat alles geklappt, sonst wären wir heute nicht verheiratet. Und ich weiß, eines Tages wird der Moment kommen, da steht ein junger Mann vor mir und er wird um die Hand meiner Tochter anhalten. Und dann hoffe ich wirklich, er ist überzeugend. Wirklich. Ich stelle mir also meinem Schwiegervater war das damals wichtig, dass ich das tue. Und genauso wird mir das auch wichtig sein. Und ich stelle mir das so vor, während er dann nervös vor mir steht und versucht zu sagen, ein Mädchen, das so lächeln kann, das habe ich noch nie gesehen. So, okay, und weiter. Und während Liara oder Emilia dann in irgendeiner Ecke betet und sagen wird, Herr, bitte, lass das gut ausgehen, da hoffe ich wirklich, er kann mich davon überzeugen, dass er meine Tochter wahrhaftig liebt und dass er der richtige Mann für meine Tochter ist. Aber stellen wir uns doch mal vor, er würde sowas sagen wie, also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte schon bessere, ich hatte schon schlechtere und ich bin jetzt ja auch schon in einem Alter, bevor ich keine andere mehr abbekomme, dachte ich, es wäre jetzt einfach gut, einfach Liara oder Emilia zu heiraten, so, gell? Also, wer von den Vätern würde diesen Mann, sich diesen jungen Kerl schnappen und im hohen Bogen aus der Tür hinaus befördern? Also, ich auf jeden Fall. Und egal wie traurig dann Liara oder Emilia wäre, ich würde dann zu ihr sagen: Komm, bleib bei Papa. Nein. Ich würde natürlich versuchen, unter Aufbringung all meiner Empathie und Liebe ihr zu sagen, glaub mir bitte, dieser Mann war deiner nicht würdig. Du hast etwas Besseres verdient. Aber Überzeugung, Leidenschaft, das richtige Herz, das ist doch so wichtig. Wir wollen doch, wenn es darum geht, dass wir unsere Tochter als Braut einem anderen Mann geben, dann wollen wir doch sein Herz sehen, dann wollen wir doch seine Leidenschaft sehen. Und in der Bibel wird das Bild gebraucht. Christus, der Bräutigam, hat aufopfernd und liebend die Gemeinde als seine Braut erwählt. Und eines Tages kommt Jesus wieder und dann wird er seine Braut zu sich holen. Und wir alle sind mit dafür verantwortlich, wer dann alles zu dieser Braut gehört und wer eben nicht. Und deshalb sollten wir auch leidenschaftlich und mit Überzeugung die gute Nachricht von Jesus verbreiten. Und ich hoffe, dass die Predigt heute Morgen einfach dazu beiträgt, dass diese Überzeugung in deinem Herzen entsteht oder dass sie neu belebt wird, dass sie neu aufgeht in deinem Herzen und in deinem Leben. Ganz kurz Folie 2, die Predigtstruktur. Heute Morgen drei Punkte, knackige Punkte. Erstens aus Überzeugung, weil Himmel und Hölle real sind. Zweitens aus Überzeugung, weil durch die Bekehrung Menschen positiv verändert werden. Und Punkt 3 geht es dann darum, ein neues Herz. Wie bekommen wir dieses neue Herz für Verlorene? Und wir werden am Anfang zum Start von Punkt 1 jetzt gleich einen Videoclip gucken. Können wir zuerst vielleicht das Licht ausmachen und hier zumachen, weil der recht dunkel ist, dass ihr den Clip auch erkennen könnt. Und dann steigen wir ein in die drei Punkte. Genau. So ein emotionaler Clip gleich zu Beginn. Musste das denn wirklich sein, Pastor? Und ich denke, ja. Wisst ihr, es gibt heute ganze Denominationen, Kirchen und Gemeinden, in denen nicht mehr über die Hölle gepredigt wird. Aber Himmel und Hölle sind Realität. Der Begriff Hölle kommt 12-mal im Neuen Testament vor und 11-mal davon erwähnt ihn Jesus selber. Jesus, der die Liebe in Person war, der ein tiefes Erbarmen über die verlorene Menschheit hatte und sich bis in das unterste Elend hinabbeugte, sprach so oft wie kein anderer im Neuen Testament von der Hölle, weil er den Ernst dieser Sache und die Folge für uns Menschen genau kannte. Folie 3, möchten wir uns das mal angucken. Also Folie 3. Gucken, ihr müsst immer umschalten jetzt. Gell? Genau. Also ich lese mal schon. Habt ihr's? Also wenn wir in die Bibel gucken, dann sehen wir viele Stellen, wo die Rede einfach ist von der Hölle. Zum Beispiel Offenbarung, super, danke, Offenbarung 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl, steht hier. Und dann haben wir die Stellen von Jesus. Matthäus 7, Vers 13. Ihr könnt das Reich Gottes, andere Übersetzungen sagen auch, den Himmel, nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle aber ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Matthäus 13, 49, 50. Genauso wird es auch am Ende dieser Welt sein. Die Engel werden kommen und die gottlosen Menschen von den Gläubigen trennen. Die Gottlosen werden ins Feuer geworfen. Dort werden sie weinen und mit den Zähnen knirschen. Markus 9, 43, 44. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, mit nur einer Hand in den Himmel einzugehen, als mit zwei Händen ins ewige Feuer der Hölle zu kommen. Ich habe jetzt hier an der Markus-Stelle aufgehört. Man könnte jetzt noch die anderen Markus-Stellen bringen und dann hätten wir ja noch die in Lukas und in Johannes und so weiter und so weiter. Das sind noch einige Stellen mehr. Und trotz dieser Stellen, wo ganz klar die Rede ist davon, dass es Himmel und Hölle gibt, geht es in vielen Gemeinden heutzutage in den Predigten fast nur noch über unser christliches Leben. Nur noch Auferbauung und Trost für die Christen. Es geht kaum mehr um Errettung und um Erlösung. Und dabei ist doch genau das unser Auftrag. Es ist gut, Gemeinde ist auch dazu da, um Trost zu spenden, um Christen aufzubauen. Auch das ist wichtig, auch das hat seinen Platz. Aber in erster Linie ist unser Auftrag, 4 Milliarden verlorene Seelen zu retten und zu erreichen. 4 Milliarden Menschen auf der Welt, die verloren sind. Und vielleicht ist diese Zahl dir zu unkonkret. Dann nimm die Zahl deiner ungläubigen Freunde, Bekannten, Nachbarn und Arbeitskollegen. Dann wird die Zahl vielleicht konkreter. Und wer sind Verlorene? Verlorene sind alle die Menschen, die keine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, die keine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Heutzutage haben wir viele, die sagen, ich bin doch Christ, alles in Ordnung, alles passt. Aber entweder hat Jesus in deinem Alltag eine Bedeutung, du hörst seine Stimme, du liest sein Wort und die Bibel ist für dich lebendig und du beziehst ihn im Gebet in deinen Alltag ein und du sagst, Jesus, er kennt mich und ich kenne ihn, weil wir verbunden sind. Oder du bist halt jemand, der halt christliche Werte in seinem Leben hat. Und deswegen sind Verlorene alle die, die das nicht sagen können. Ich habe diese lebendige, enge Beziehung zu Jesus, denen in ihrem Leben es nicht den Moment gab, wo sie eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Und das Evangelium verkünden, Zeugnis geben, das ist die wichtigste Lebensaufgabe der Christen oder der Jünger Jesus. Der Begriff gefällt mir eigentlich besser. Wir sind keine Gelegenheitsarbeiter, die Gott aushelfen, wenn es gerade von den Prioritäten irgendwie reinpasst. Das Tragische ist, unsere Passivität gegenüber unseren Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter führt in letzter Konsequenz dazu, dass diese Menschen verloren gehen. Und das will ich nicht. Das will ich nicht. Wisst ihr, es kam durch den Clip, durch die Dramaturgie etwas raus. Aber es ist doch so. Jeder einzelne Verlorene zählt. Wenn meine Kinder in Gefahr wären und jemand vom Rettungsteam würde mir danach sagen, 3 von deinen 2 Kindern konnten wir retten, dann würde ich doch nicht sagen, passt, das ist über die Hälfte. Ich würde sagen, dann tu alles dafür, um das andere auch noch zu retten. Keiner von euch würde so reagieren, wenn es deine geliebten Kinder wären. Wenn die in Not wären, du würdest alles dafür tun, dass jedes einzelne deiner Kinder gerettet werden würde. Und wir sind manchmal so lau geworden, wenn es um Gottes geliebte Kinder geht. Wenn es um seine geliebten Kinder geht. Und sollte es uns dann nicht genauso berühren, wenn es um Gottes Kinder geht. Folie 4, da heißt es nämlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nicht nur wenige, mehr als die Hälfte ist ein guter Schnitt. So viel hätte ich nicht erwartet. Es geht darum, dass alle Menschen gerettet werden. Reinhard Bonnke hat immer gesagt, wir wollen, dass die Hölle leer ist und der Himmel voll ist. Das soll unsere Motivation sein, das soll uns als Christen antreiben. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Jesus hat alles dafür gegeben, um Verlorene zu erreichen. Lukas 19, 10, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Deswegen kam Jesus, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das war sein Auftrag. Und dieser Auftrag gilt genauso auch uns. Johannes 17, 18, ich sende sie in die Welt, sagt Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast. So wie Gott Jesus gesandt hat, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, so schickt Jesus uns in die Welt, damit wir das tun. Und weil jeder einzelne Verlorene zählt, kommt es auch auf jeden einzelnen Jünger Jesu an, ob er sich der Rettungsmannschaft anschließt oder lieber in der Schiffsmesse bleibt. Punkt 2. Aus Überzeugung, weil durch die Bekehrung Menschen positiv verändert werden. Wir können nur andere zu Jesus führen, wenn wir selber von Jesus überzeugt sind. Wenn wir ihn kennen und wenn wir begeistert sind. Wir haben es gehört von der Predigt und auch Thomas und Gabi haben es nochmal gesagt. Wenn wir begeistert sind, dann sprudelt es aus uns raus in das Leben anderer hinein. Und jeder, der im Vertrieb oder im Verkauf arbeitet, wird sich sehr schwer tun, ein Produkt an den Mann zu bringen, von dem er selber nicht überzeugt ist. Von dem er eigentlich sich vielleicht gar nicht sicher ist, ob das Produkt dem anderen wirklich hilft oder ob es ihm vielleicht sogar schadet. Er wird nicht überzeugend sein. Ich war mit Freunden auf Stuttgart auf der Messe und so und da war einer, der war so überzeugt von seinem Staubsauger, dass meine Freunde den nachher gekauft haben. Aber der war wirklich überzeugt davon. Er hat gesagt, hey, wenn du, der Staubsauger kann gleichzeitig saugen und wischen. Du hast nur einen Arbeitsschritt und der macht beides. Und das hilft wirklich. Das wird ihr Leben verändern als Hausfrau. Und wenn die, und dann gibt es so Staubsauger, die sind doppelt oder dreimal so groß von dem Ding. Damit kannst du schneller, effektiver saugen. Wäre für den Saal hier auch gut, wie mit einem kleinen. Und es gibt ja wirklich Produkte, wenn, die sind ja wirklich gut, die verändern das Leben ja wirklich zum Positiven. Da könnten wir jetzt Provin, Hara, was es alles Mögliche gibt, wovon man überzeugt ist. Aber wisst ihr, Jesus ist ja nicht nur irgendein Produkt, was wir verkaufen. Jesus, er ist unser Freund. Unser Freund, den wir schon so oft erfahren haben, den wir erleben durften und von dem wir wissen, dass er tatsächlich das Leben von Menschen nachhaltig zum Positiven verändert. Und wenn ich auf der einen Seite Menschen sehe in meinem Umfeld, die traurig sind, die verzweifelt sind, die keine Perspektive haben, die keine Hoffnung haben, und auf der anderen Seite sehe ich Jesus, der ihnen Hoffnung schenken kann, neue Hoffnung schenken kann, der ihre Herzen heilen kann, der sie gesund machen kann, der verändern kann, wäre es da nicht völlig verrückt? Ich würde da nicht versuchen, eine Verbindung herzustellen, versuchen, einen Kontakt herzustellen und alles daran setzen, dass die Menschen Jesus kennenlernen, dass meine Freunde Jesus kennenlernen. Wenn ich jemand habe, wo ich weiß, hey, es gibt jemand, der gibt Verzweifelten neue Hoffnung, der tröstet durch und durch, dann will ich das doch denen sagen. Ich will es ihnen doch sagen. Und Jesus verändert Menschen. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Bibel. Das predigen wir immer wieder, kann ich heute Morgen gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt so viele Bibelstellen und so viele Begebenheiten, wo Menschen nachhaltig Veränderung erfahren haben, weil Jesus in ihr Leben kam. Nur mal kurz Folie 5, kurz zwei Stellen oder eine kurz. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Jesus, er sagt, möchte gebrochene Herzen heilen. Er sagt, er möchte das Licht unseres Lebens sein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Dunkeln umherirren. Hey, das ist doch so stark und so powerful. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird satt werden und so weiter und so weiter. Und wir haben das gesungen. Ich fand das so stark, dieses neue Lied, was wir gesungen haben. Alles, was ich brauche, ist in ihm. Und alles das, was Jesus in unserem Leben verändert hat, es dient dazu als Zeugnis für andere Menschen, dass wir anderen Menschen erzählen können, du, ich erzähle dir mal von mir, wie ist mir ergangen, was war in meinem Leben, dann kam Jesus, was hat Jesus verändert? Und das dient zum Zeugnis für andere. Und schlimme, herausfordernde Zeiten sollten uns nicht dazu ermutigen, uns hinter Kirchenmauern zu verstecken, so wie wir es in dem Clip gesehen haben. So, wir brauchen Schutz vor der bösen Welt da draußen. Sondern diese Zeiten sind gute Gelegenheiten, das Evangelium zu verkünden. Die gute Nachricht. Umso schlimmer die Zeiten sind, die da draußen vielleicht noch kommen mögen, umso stärker leuchtet doch die gute Nachricht, die wir zu geben haben, die wir zu erzählen haben, die wir zu verbreiten haben. Es gibt jemand, der gibt uns Zukunft und Hoffnung. Und wenn Jesus Menschen verändert, dann wird es natürlich auch unsere Welt zum Positiven verändern. Ihr kennt das Galater, die Frucht, die das Fleisch hervorbringt, diese ganzen schrecklichen Dinge, und die Frucht des Geistes, die gute Dinge hervorbringt. Das heißt, wenn Menschen Jesus nachfolgen, sind sie nicht perfekt, sie haben trotzdem noch Fehler, das wissen wir ja. Aber wir gehen mit unseren Fehlern anders um, weil wir sie Jesus bringen und weil wir immer versuchen, Dinge auch zu verändern und sagen, Jesus, hilf mir, es besser zu machen. Und ich glaube, wenn das mehr Menschen auf der Welt tun würden, dann würde es unsere Welt zum Positiven verändern. Und auch wir selber werden positiv verändert, wenn wir andere Menschen von Jesus erzählen. Das ist ja bei vielen Sachen so, wenn die Bibel sagt, gib deinen Zehnten, wenn ich Geld weggebe, dann habe ich weniger. Gott sagt, ich segne das und du wirst mehr haben. Okay? Wenn wir uns investieren in das Leben von anderen Menschen, dann wird auch in uns das was Positives hervorrufen. Jeder frisch Bekehrte oder Neubekehrte oder auch noch nicht Bekehrte wird eine Kleingruppe total beleben. Da kommen ganz andere Fragen, da kommt eine ganz andere Dynamik und es ist super, wenn man das hat. Das war in Neubrandenburg, wenn du jemand dabei hattest, das war toll für eine Kleingruppe. Das hat Leben gebracht. Nicht nur für den, der die Fragen hatte, sondern auch für die Christen, für die Entschiedenen, die saßen und die dann wieder sich mit Dingen auseinandersetzen mussten. Und da muss ich selber mal nochmal nachlesen. Und das ist richtig, richtig gut. Und da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil im ersten täglichen Impuls, den ihr heute bekommt, ist genau diese Thematik aufgeführt, was das alles für dich Gutes bewirkt, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst. Okay, da könnt ihr das heute nochmal nachlesen. Deswegen gehen wir weiter. Und das alles ist auch mit dabei, aber das sind eigentlich alles nur positive Nebenwirkungen. Hauptsächlich geht es darum, dass Menschen gerettet werden. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Okay? Die Hauptsache ist, also wenn jemand fragt, was für eine Sicht habt ihr von Gemeinde, kommt nachher, glaube ich, auch noch eine Frage, gell? Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist, verlorene Menschen zu erreichen. Wenn du jetzt feststellen würdest, dass du dein Handy oder deinen Geldbeutel verloren hättest, ich glaube, du würdest aufstehen, würdest rausgehen auf den Parkplatz, würdest dein Handy und suchen gehen. Das blöde Handy, ganz ehrlich. Aber wer von uns würde nicht aufstehen und sein Handy suchen, wenn du denkst, es ist mir bestimmt draußen rausgefallen aus der Tasche oder mein Geldbeutel. Wir würden doch rausgehen und es suchen. Und wie bekommen wir das gleiche Herz, was wir vielleicht für unser Handy und für unseren Geldbeutel haben, wie bekommen wir das gleiche Herz für Verlorene? Da möchte ich mit euch ein Beispiel angucken. Folie 6. Wer weiß, wer dieser Mann ist? Genau, Giovanni, ich habe auf dich gesetzt, ich wusste, dass du ihn erkennen würdest, charakteristisch an diesem Pferd. John Wesley war ein Erweckungsprediger in England, einer von deinen Helden, Giovanni, ich weiß es. Und er hat sein komplettes Land verändert, er hat die Gesellschaft geprägt und durch ihn sind blutige Revolutionen verhindert worden, durch seinen Einfluss. Und er hat Millionen Menschen zu Jesus gebracht. Und weil er zu charismatisch war, zu lebendig und weil durch seine Predigten zu viel Wunderwirkungen und so weiter geschehen ist, das war den Kirchen zu viel und so durfte er in den anglikanischen Kirchen nicht mehr predigen. Und so predigte er stattdessen unter freiem Himmel auf öffentlichen Plätzen und er legte 380.000 Kilometer auf dem Pferd zurück, um die Verlorenen zu erreichen. In seiner Umgebung hätte ich fast gesagt, aber das ist ein ganz schöner Radius, gell, wo der überall hingegangen ist. Und woher kam sein Herz für Verlorene? Und ich möchte da eine Geschichte mit euch teilen, euch erzählen, um das ein bisschen mehr nachempfinden zu können. 1940, da reiste ein Professor J. Edwin Orr, hieß der, mit seinen Studenten umher und die haben verschiedene Erweckungsorte angeschaut, um rauszufinden, was war da Besonderes, warum gab es an diesen Orten Erweckung. Und dann reisten sie auch in das Pfarrhaus von John Wesley. Und das ist heute ein methodistisches Museum, das kann man sich heute noch angucken. Und sie haben dann dieses, genau eine Folie weiter, können wir mal schön machen. Genau. Genau. Und dann reisten sie dort in dieses Pfarrhaus von John Wesley, das kann man sich heute auch noch angucken. Und dann sind die da aus dem Bus ausgestiegen, sind da reingelaufen und so. Und dann im Erdgeschoss, das Wohnzimmer, Küche, Bad, alles nicht sehr wirklich spektakulär. Und dann kamen sie aber in die Bibliothek von John Wesley und da durften sie dann die theologischen Bücher aus dem Regal rausnehmen und aufschlagen. Und sie konnten die Randnotizen lesen, die John Wesley gemacht hat, neben diesem Kommentar. Und sie konnten sogar die eigenen Tagebücher von John Wesley lesen und es hat diese Studenten tief beeindruckt, weil da überall das Herz für Verlorene von John Wesley rausgekommen ist. Und dann gingen sie aber weiter nach oben in das Schlafzimmer, ein Kleiderschrank, ein Bett, auch nichts Besonderes, doch dann plötzlich sahen sie etwas. Am Kopfende, neben dem Bett, da waren zwei Dellen auf dem Fußboden. So als wenn du eine schwere Eisenkugel fallen lassen würdest, wieder und wieder an dieser Stelle. Und der Professor erklärte ihnen, das war der Ort, wo sich John Wesley über Jahre hinweg jeden Morgen hingekniet hat. Und dann hat er 4 bis 5 Stunden hat er gebetet und hat Zeit mit Gott verbracht. Und er hat Gott sein ganzes Herz ausgeschüttet und er hat gebetet für Erweckung, dass Gott ihn und sein Leben gebraucht, dass andere Menschen zu Jesus finden. 4 bis 5 Stunden jeden Tag hat er gebetet, bevor diese Erweckung ausgebrochen ist. Und über Jahre hinweg, sind da so zwei deutliche Dellen von seinen Knien entstanden, weil er sich immer dort auf diesen Dielenboden gekniet hat. Das war runter bis auf den Estrich oder was, das war drunter, durchgedrückt von seinen beiden Knien. Und das allein ist was, was mich schon so dermaßen tief berührt. Diese Leidenschaft für Verlorene bekam er durch diese Zeiten mit Gott, durch diese Gebetszeiten. Doch die Geschichte ist nicht vorbei. Die Studenten wieder im Bus saßen, da merkte der Professor, dass einer der Studenten fehlte. Und er ging hinzu und dachte, ja, der wird bestimmt in der Bibliothek sein, die Theologiestudenten, kommt von den theologischen Büchern nicht los. Und da war er aber nicht. Und als er auf der Treppe war, da hörte er ihn schon beten. Und er ging hoch ins Schlafzimmer und da sah er einen seiner Studenten, wie er mit den Knien in den Abdrücken von John Wesley sich reingesetzt hat und seine Hände aufs Bett gestützt und leidenschaftlich gebetet hat. Gesagt hat, Herr, bitte tu es wieder. Schenk noch einmal Erweckung. Tu es wieder, Herr. Tu es noch einmal, Herr. Und würdest du das auch mit mir tun, dann gebrauche mich in deiner Gnade. Do it again, Lord, auf Englisch hat er gesagt. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Tu es wieder, Herr. Tu es wieder, Herr. Und der Professor war so tief bewegt und so tief berührt und er ging hin und er berührte ihn an der Schulter und sagte, du, es sind schon alle im Bus, wir müssen wirklich weiter. Bitte kommen Sie, Mr. Graham, Billy Graham. Und Billy Graham stand auf und ihm ist das, und es hat was in ihm ausgelöst. Und Gott hat es wieder getan mit Billy Graham. Ihr kennt ihn, hoffentlich. Alle, nächste Folie. Billy Graham hat Millionen von Menschen zu Jesus geführt. Er hat es mit Billy Graham wieder getan. Und es berührt sehr mein Herz. Aber als ich mir diese Geschichte nochmal angeguckt habe und so, da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und das hat mir den Rest gegeben. Und er hat gesagt, was hätte denn passieren können? Der Bus war voller Studenten voll. Was hätte passieren können, wenn sich nicht nur Billy Graham dahin gekniet hätte? Was hätte passieren können, wenn sich alle Studenten dahin gekniet hätten?
Wisst ihr, und ich glaube nicht an irgendwas Magisches. Die Fußabdrücke von John Wesley, die haben keine magische Bedeutung. Das sind keine Reliquien, die irgendwie was auslösen. Darum geht es doch überhaupt nicht. Sondern es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz und unsere Leidenschaft. Und in dem Moment, wo wir ins Gebet gehen, wo wir uns mit Gott verbinden, wo wir unser Herz mit dem Herz Gottes synchronisieren, da wird Leidenschaft für Verlorene geboren. Denn Gottes Herz, sein Herz, es schlägt für die Verlorenen. Und wenn wir uns mit Gott verbinden, dann wird diese Last, diese Bürde, dieses Herz für Verlorene, sie wird im Gebet geboren. Im Gebet wird sie geboren und ausgelöst und vertieft werden. Was hätte passieren können, wenn sich alle hingekniet hätten? Wenn es nicht nur 3 Rettungsboote gewesen wären, sondern alle 24, die losgeschickt worden wären, um diese Bilder miteinander zu verbinden. Und wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir zu einem Evangelisten wie John Wesley, Billy Graham oder wie Reinhard Bonnke werden. Wäre auch nicht so schlecht, oder? Ich glaube, es wäre kein Leben für mich. Aber darum geht es heute Morgen nicht. Sondern es geht um das Herz, es geht um die Leidenschaft, es geht darum, dass wir ins Gebet gehen, dass wir sagen, Herr, gebrauche mich, um mein Umfeld zu erreichen, um meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, um die zu erzählen. Und vielleicht stehen wir nicht vor Millionen wie Billy Graham, aber wir sagen können, alle meine Arbeitskollegen haben ihr Leben Jesus gegeben, weil ich dort war. Wow, wäre das nicht was? Wäre das nicht was? Lass uns doch den Radius, den wir von Gott bekommen haben, den Platz, den wir zugeteilt bekommen haben, lass ihn uns gebrauchen, um dort von Jesus zu erzählen. Seit 2001 gehe ich ins Karate und seit ich dort bin, bete ich regelmäßig dafür, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, dort von Jesus zu erzählen und dass dort Menschen ihr Leben Jesus geben. Und am Anfang ist ja schon mal gar nichts passiert. Überhaupt nichts. Und dann gab es aber einen Moment, da war ich dann dort und nur die Trainerfamilie war dann halt quasi dort und haben da keine Lust, Training zu machen, weil nur ich gekommen bin und so. Und dann haben sie ganz viele Fragen gestellt über den Glauben und so weiter, weil die wissen ja, dass ich Pastor bin und so weiter. Und Gott hat diesen Moment gebraucht. Und ein paar Wochen später war das mal wieder der Fall. Und dann haben sie gesagt, das ist doch schön, dann können wir heute wieder Bibelstunde mit dir machen. Und Gott hat diese Gelegenheiten geschenkt, einfach dort dann erzählen zu können. Und ich bin gespannt, was dann auch passiert. Und jetzt ist heute ja der Yannick da, nicht nur heute, sondern die letzten Wochen war er immer wieder da. Und obwohl der Yannick ganz frisch in unserer Gemeinde ist, hat er den Mut, heute Morgen ein kleines Interview zu geben. Yannick, ich danke dir von Herzen. Ich darf schon mal kurz zu mir kommen.